philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen bei den philosophischen Brocken. Am Mikrofon Luisa Drews. Heute geht es, anknüpfend an Michel Foucaults Machtanalysen, um die Frage, wie die aktuellen Machtverhältnisse beschaffen sind. Welche Aktualität besitzen die Analysen der Disziplinierung, mit denen Foucault in den 70er Jahren Aufsehen erregte? Wie lässt sich das Verhältnis von Bio- und Disziplinarmacht in der Gegenwart bestimmen? Welche neuen Machtformen sind entstanden und mit welchen begrifflichen Mitteln können diese erschlossen werden? Diese Fragen wurden während der Tagung Die Machtanalyse nach Foucault, 40 Jahre Überwachen und Strafen, im Juni 2015 gestellt. Wir hören heute einen Vortrag, den Ulrich Bröckling im Rahmen dieser Tagung am Institut für Wissenschaft und Kunst in Wien gehalten hat. Ulrich Bröckling hat Soziologie, Geschichte und Philosophie studiert und wurde 1996 mit einer Arbeit zur Soziologie und Geschichte militärischer Gehorsamsproduktion promoviert. Die Dissertationsschrift ist 1997 im Wilhelm Finck Verlag erschienen. Seit dem Jahr 2011 ist Ulrich Bröckling Professor für Kultursoziologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Vor dem Hintergrund des Vortrags, der in der folgenden Stunde zu hören sein wird, sind zwei weitere Publikationen besonders interessant. Seine Habilitationsschrift, Das unternehmerische Selbst, Soziologie einer Subjektivierungsform, 2007 im Sokamp Verlag erschienen, sowie der Sammelband Sichtbarkeitsregime, Überwachung, Sicherheit und Privatheit im 21. Jahrhundert, den Ulrich Bröckling im Jahr 2011 gemeinsam mit Leon Hempel und Susanne Krasmann herausgegeben hat. Hören Sie nun den Vortrag von Ulrich Bröckling mit dem Titel Gesteigerte Tauglichkeit, vertiefte Unterwerfung, Transformation des Regierbarmachens.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Konferenz. Die Präposition nach im Titel der Konferenz Machtanalyse nach Foucault hat bei mir dreifache Assoziationen geweckt. Zunächst, das ist trivial, bezieht sie sich auf das Zeitliche danach, after Foucault, 31 Jahre nach seinem Tod, 40 Jahre nach dem Erscheinen von Überwachen und Strafen. Zweitens ruft sie eine Art von intellektueller Gefolgschaftsbeziehung auf und zieht damit eine Kontinuitätslinie. Machtanalyse nach im Sinne von according to, in Anlehnung an Foucault. Drittens aber markiert sie auch einen Moment der Diskontinuität. Die Machtanalyse nach Foucault ist eine andere oder sollte doch eine andere sein als jene, die er selbst unternommen hat, beyond Foucault. Mein Vortrag greift alle drei Bedeutungsdimensionen dieses nach auf. Ich werde Foucaults vor allem in Beispielen aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert entwickelte Analyse der Disziplinarmechanismen konfrontieren, einerseits mit den liberalen bzw. neoliberalen Mobilisierungs- und Optimierungsstrategien qua Wettbewerb und andererseits mit jenen Konzepten zeitgenössischer Menschenführung, die seit einigen Jahren unter dem Label eines libertären Paternalismus proklamiert werden. Wie groß oder wie gering der zeitliche Abstand dieser Programme und dieser Praktiken zu überwachen und strafen ist, das wird sich zeigen. Ob die Gegenwart, auf die sich 1975 Foucaults Ankündigung bezog, die Geschichte der Gegenwart schreiben zu wollen, ob diese Gegenwart noch die unsere ist, das ist eine offene Frage. Kein Zweifel kann indes daran bestehen, wie viel mein Blick auf aktuelle Rationalitäten und Technologien der Machtausübung den von Foucault eröffneten Fragehorizonten und seinem viel zitierten Werkzeugkasten verdankt. Eine weitere Präzisierung und vor allem Eingrenzung vorab: Ich konzentriere mich im Folgenden auf die Ebene der Zurichtung von Individuen und meine Beispiele beziehen sich nicht auf die Institution des Gefängnisses, nicht auf die Strafpraktiken, anhand der Foucault ja die Geburt der Disziplinargesellschaften nachgezeichnet hat. Auf den ersten Seiten des den Mechanismen der Disziplinarmacht gewidmeten Abschnitts von Überwachen und Strafen weist Foucault darauf hin, diese, die Disziplinarmacht, ziele gleichermaßen, Zitat, auf eine gesteigerte Tauglichkeit wie auf eine vertiefte Unterwerfung. Une aptitude majorée et une domination accrue. Er schreibt, die Disziplin steigert die Kräfte des Körpers, um die ökonomische Nützlichkeit zu erhöhen und schwächt diese selben Körper, um sie politisch fügsam zu machen. Ist mit dieser Kopplung von Ausbeutbarkeit und Beherrschbarkeit, von Leistungsfähigkeit und Gehorsamsbereitschaft das Telos der Disziplinierungsanstrengungen benannt, so richtet sich Foucaults Aufmerksamkeit im Weiteren besonders auf die Mittel der guten Abrichtung. Diese unterscheiden sich von den älteren Techniken des souveränen Strafregimes vor allem im Hinblick auf die Skala oder Größenordnung, auf den Gegenstand und die Durchführungsweise der Kontrolle. Während die Souveränität aus der Perspektive der Totale agiert, sie fordert von jedem die Einhaltung der Gesetze und ahndet ihre Übertretung, interessiert sich aber ansonsten nicht weiter für die einzelnen Menschen, operiert die Disziplin, eben anders als die Souveränität, ausgehend von den kleinsten Elementen. Ihre Interventionen sind umso dichter und umso intensiver, je mehr sie ins Detail gehen. Sie richten sich auf den individuellen Körper, wobei es, Zitat, nicht um die Bedeutungselemente des Verhaltens oder die Sprache des Körpers, sondern um die Ökonomie und Effizienz der Bewegungen und ihrer inneren Organisation geht. Dazu installiert die Disziplin ein Regime minutiöser Reglementierungen und fortwährenden Übens, das die Zeit, den Raum, die Bewegungen bis ins Kleinste kodiert. Die Einzelnen erfahren die Machtwirkungen zunächst als Fremdzwang. Erst durch die Permanenz der Kontrolle und die kontinuierliche Wiederholung der eingeübten Abläufe wird dieser Fremdzwang habitualisiert und so auch zum Selbstzwang. Die disziplinierenden Steuerungsimpulse kommen jedenfalls primär von außen. Die Technologien der Führung zur Selbstführung, die Foucault später in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Gouvernementalität und den Arbeiten zu antiken Selbstpraktiken untersuchen wird, spielen allenfalls hier eine nachgeordnete Rolle. Hier liegen auch die Schranken des Disziplinardispositivs. Es ist enorm aufwendig, es ist angewiesen auf die Präsenz der Kontrolleure, zumindest auf ihren medial vermittelten panoptischen Blick, und es ist überfordert, wenn nicht mehr starre Zeichenreaktionsschemata, sondern variationsfähige und transponierbare Rückkopplungsmuster vermittelt werden sollen. Muster, die dazu befähigen, mit Rücksicht auf ein gegebenes Ziel sachgerecht zu improvisieren oder gar das Ziel an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Schon das Fahren eines Autos kann nicht eingedrillt werden. Die Anstrengungen der Disziplin sind auf Normalitätsnormen geeicht, sie folgen einem Vektor, den sie tendenziell ins Unendliche verlängern, ohne seine Richtung zu ändern. Das Versprechen gesteigerter Tauglichkeit und vertiefter Unterwerfung können sie nur einlösen, wenn die Parameter der Zurichtung identisch bleiben. Programme der Disziplinierung tendieren deshalb zur wissenschaftlichen Rationalisierung im Sinne des One Best Way und tendieren praktisch zur Maxime üben, üben und nochmal üben. Wenn Foucault ihre individualisierende Wirkung betont, dann in dem Sinne, dass sie die Einzelnen ins Verhältnis zu Sollwerten setzen, das heißt ihren Abstand zur Norm messen, Niveaus bestimmen, Besonderheiten fixieren und die Unterschiede nutzbringend aufeinander abstimmen. Es bedeutet jedoch keinesfalls, die Einzelnen selbst entscheiden zu lassen, für was sie tauglich und wem, wenn überhaupt irgendwem, sie sich unterwerfen wollen. Die Disziplin ist in ihrem Kern eine heteronome Macht und eignet sich deshalb nicht oder nur eingeschränkt als soziales Organisationsprinzip für die auf Komplexität und Kontingenz gegründeten modernen Gesellschaften. Sie interveniert zu viel und erreicht zu wenig und oftmals das Falsche. Foucault greift diese Kritiklinie implizit in seinen Gouvernementalitätsvorlesungen auf, wenn er festhält, die moderne Regierungskunst, die er mit dem Liberalismus identifiziert und deren historischen Einsatzpunkt er in der politischen Ökonomie der Mitte des 18. Jahrhunderts verordnet, diese moderne Regierungskunst kreise um die Frage, wie man es anstellt, nicht zu viel zu regieren. Gegenüber seiner Genealogie der Disziplinarinstitutionen und Disziplinarmechanismen in Überwachen und Strafen hat sich Foucaults analytische Perspektive in den Vorlesungen verschoben. Zum einen hat er begrifflich umgestellt von der Analyse von Machtdispositiven auf die Untersuchung der Regierungskunst. Das heißt, Zitat, der reflektierten Weise, wie man am besten regiert und zugleich auch des Nachdenkens über die bestmögliche Regierungsweise. Zum anderen interessiert sich Foucault nun weniger für die mikrophysikalische Ebene der Technologien als vielmehr für die Rationalitäten, das heißt für die Problemdefinitionen, Ziele, Versprechungen und unterstellten Wirkmechanismen der Menschenführung. Trotz dieses Neueinsatzes lassen sich aus seinen Lektüren gouvernementaler Programmschriften Vergleichspunkte für eine Gegenüberstellung von Disziplinarmacht und dem liberalen bzw. neoliberalen Management der Freiheit gewinnen. Gegensätzlich sind schon die impliziten Anthropologien. Folgt die Disziplin dem Modell des Homme-Maschinen, dessen Rädchen auf das Präziseste geschliffen werden müssen, damit das gesellschaftliche Getriebe ineinander greift, so trägt der liberale oder neoliberale Homo economicus das Rationalitätsprinzip seines Handelns immer schon in sich, beziehungsweise wird er durch den Wettbewerb gleichsam automatisch darauf konditioniert. Als Tauschpartner, so im klassischen Liberalismus, beziehungsweise als Unternehmer seiner selbst, so vor allem im amerikanischen Neoliberalismus der Humankapitaltheorie, versucht er mit allem, was er tut und lässt, seinen subjektiv erwarteten Nutzen zu maximieren. Im Unterschied zur sichtbaren Hand der Disziplinarmeister soll die unsichtbare Hand des Marktes, technisch ausgedrückt, der kybernetische Mechanismus der Preisbildung im Wettbewerb für die optimale Ausrichtung und Koordination der individuellen Handlungen sorgen. Vor allem die Humankapitaltheorie modelliert den Einzelnen als rationalen Investor, der seine Ressourcen, insbesondere den Faktor Zeit, so einsetzt, dass er damit erstens seine als stabil unterstellten Präferenzen verfolgt und dabei zweitens die Opportunitätskosten und Erfolgswahrscheinlichkeiten möglicher Handlungsstrategien kalkuliert. In jeder seiner Lebensäußerungen ist er mit der Allokation knapper Mittel zur Verfolgung konkurrierender Ziele beschäftigt. Alles Handeln stellt demnach eine Wahl zwischen als mehr oder weniger attraktiv empfundenen und mehr oder weniger erreichbaren Alternativen dar. Der Mensch der Humankapitaltheorie ist folglich ein Mensch, der sich unentwegt entscheidet. Anders als unter dem heteronomen Regime der Disziplin ist seine Autonomie kein Störfaktor, sondern Voraussetzung und Medium der Steuerungsanstrengung. Diese setzen daher auch an einem anderen Punkt an als die disziplinäre Abrichtung der Körper. Kontextsteuerung tritt an die Stelle individueller Verhaltensreglementierung. Wenn die Einzelnen, wie das Modell unterstellt, sich stets rational, das heißt nutzenmaximierend verhalten, dann kann man ihre Handlungen beeinflussen, indem man das Kalkül verändert. Jede Preisänderung verschiebt die Relation zwischen Nutzen und Kosten. Menschen reagieren auf Anreize. Auf diese Formel lässt sich die Als-ob-Anthropologie des Homo economicus herunterbrechen. Statt ihnen vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben, reicht es aus, einen Rahmen zu schaffen, der bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher macht als andere und sie im Übrigen dazu anzuhalten, sich aktiv, eigenverantwortlich und flexibel selbst zu führen. Der klassische Liberalismus des 18. und die Neoliberalismen des 20. Jahrhunderts unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf ihre Strategien der Kontextsteuerung. Während der klassische Liberalismus sich auf negative Interventionen konzentriert, die Markthemmnisse beseitigen sollen, gehen die neoliberalen Theorien davon aus, dass es nicht ausreicht, die Sphäre des Marktes von staatlichen Einflüssen freizuhalten. Der reine Wettbewerb erscheint das eine Mal als Naturgegebenheit, die nichts braucht als ein Laissez-faire, um sich Geltung zu verschaffen, das andere Mal als regulative Idee und geschichtliches Ziel, das eine äußerst aktive Politik verlangt. Die Regierung, schreibt Foucault, muss die Marktwirtschaft, diese Position referieren, die Regierung muss die Marktwirtschaft von vorne bis hinten begleiten, muss für den Markt regieren, statt auf Veranlassung des Marktes zu regieren. Welche Anreizsysteme geeignet wären und eingesetzt werden, um die Individuen zu Wettbewerbsakteuren, das heißt zu Unternehmern ihrer selbst zu machen, das bleibt in den Vorlesungen zur Geschichte der Gouvernementalität allerdings nur angedeutet. Die an Foucault anschließenden Studies of Governmentality haben dazu in den letzten Jahren eine Reihe von gegenwartsbezogenen Forschungsarbeiten vorgelegt. Dabei haben sie auch die unterschiedlichen Optimierungsmodi von disziplinierender Abrichtung und Mobilisierung des Wettbewerbs herauspräpariert. Setzt die Disziplin auf kontinuierliche Verbesserung und Steigerung durch Standardisierung, so zielt die marktförmige Optimierung auf die Produktion von Alleinstellungsmerkmalen. Statt Ausrichtung an Normalfeldern geht es um Absetzen von der Konkurrenz. Was das Optimum und in welcher Richtung es zu suchen ist, das ist hier kontingent. Es gibt kein Ideal, keine Norm, an der man sich ausrichten, keine eindeutigen Leistungsindikatoren, die man messen, sondern nur temporäre Spitzenpositionen, die man zu erlangen und die man zu behaupten versuchen kann. Die Erfolgskriterien liegen eben nicht vorab fest, sondern ergeben sich allein aus den Präferenzen der Kunden und natürlich aus der Konkurrenz. Sie entscheiden, die Kunden entscheiden, wer reüssiert, aber was sie veranlasst, sich für das eine Angebot zu entscheiden und die anderen liegen zu lassen, das ist schon deshalb nicht exakt prognostizierbar, weil die Motive ständig wechseln und sich vielfach überlappen. Der Wettbewerb honoriert nicht Perfektion oder Leistung, sondern was sich verkaufen lässt und oder Aufmerksamkeit bindet. Das macht permanentes Neujustieren notwendig und erzwingt ein Diktat des Komparativs, dessen Vergleichspunkte und Maßstäbe sich fortwährend ändern. Die Optimierung im Zeichen des Wettbewerbs installiert deshalb Feedbackschleifen und Technologien des Selbstmonitorings, die kontinuierliche Anpassungen an sich ebenso kontinuierlich wandelnde Zielmarken bewerkstelligen sollen. Bei der Disziplinierung kann man Fortschritte erzielen. Unter Bedingungen des Wettbewerbs muss selbst der Beste das nächste Ranking fürchten. Die Formel von der gesteigerten Tauglichkeit und vertieften Unterwerfung erfährt hier eine Bedeutungsverschiebung, die sich in der französischen und englischen Sprache besser ausdrücken lässt als in der deutschen. Tauglichkeit meint hier nicht mehr Aptitude, sondern Adaption. Nicht Eignung bzw. Befähigung, sondern Anpassung an die Umweltbedingungen. Darwin'sche Fitness. Aus Unterwerfung wiederum, Domination, wird Docility, die Fähigkeit und Bereitschaft zu lernen und sich sozialen Anforderungen entsprechend zu verhalten. Lenkbarkeit ersetzt Gehorsamsbereitschaft. Dass die Menschen in ihren tatsächlichen Wahlhandlungen keineswegs immer den axiomatischen Rationalitätsannahmen des Homo economicus-Modells folgen, betonen selbst dessen Protagonisten. Diese beanspruchen nicht mehr als ein heuristisches Analyseschema zu liefern, um die Wahrscheinlichkeit künftiger Entscheidungen prognostizieren zu können. Sie postulieren aber zugleich, die Einzelnen täten gut daran, diesem Modell zu folgen, eben weil es rational im Sinne der Maximierung des subjektiv erwarteten Nutzens sei. Die als Ob-Annahme des Homo economicus und seiner Rationalität fungiert auch als Idealnorm, niemals vollständig erreicht, aber Maßstab der Optimierungsanstrengungen. Grundsätzlicher Einspruch gegen das sogenannte Göttlichkeitsmodell der rationalen Wahl, Rational Choice, mit seiner Unterstellung eines heroischen Menschen, der umfassende Entscheidungen in einem vollständig integrierten Universum trifft, kommt aus den Reihen der Verhaltensökonomik, einem heterogenen, seit den 1970er Jahren stark wachsenden Forschungsfeld, in dem in einer Kombination ökonomischer und sozialpsychologischer, mittlerweile auch neurowissenschaftlicher Zugänge untersucht wird, nach welchen Regeln und Regelmäßigkeiten Menschen sich tatsächlich entscheiden. In zahlreichen Experimenten konnten die Verhaltensökonomen zeigen, dass menschliches Verhalten eine Reihe von, immer gemessen am Modell der rationalen Wahl, systematischen Verzerrungen aufweist. Weder sind die Präferenzen so stabil, wie es die Theorie des subjektiv erwarteten Nutzens annimmt, noch weisen die Märkte jene Effizienz auf, die ihnen die Gleichgewichtsmodelle unterstellen. Menschen treffen häufig suboptimale Entscheidungen, die anders ausfallen würden, verfügten sie über vollständige Informationen, über unbegrenzte kognitive Verarbeitungsfähigkeit und ausreichend Willenskraft. Zu den Anomalien gehören Inkonsistenzen in der Wahrscheinlichkeitskalkulation, zum Beispiel Selbstüberschätzung oder unberechtigter Optimismus, Verlustaversion, das heißt die Tendenz, Verluste mehr zu fürchten, höher zu gewichten als Gewinne, oder der sogenannte Status Quo Bias, die übermäßige Neigung der gegenwärtigen Situation, den Vorzug vor Veränderungen zu geben. Dazu gehören aber auch Fairness-Vorstellungen, Gerechtigkeitsvorstellungen, die mit dem Grundsatz der Nutzenmaximierung kollidieren, sowie insbesondere Framing-Effekte, das heißt die Abhängigkeit des Entscheidungsverhaltens von der Präsentation der Verhaltensalternativen. Manche Verhaltensökonomen unterscheiden zwischen zwei kognitiven Systemen, einem automatischen System 1, das intuitiv, unbewusst und deshalb schnell operiert, und einem willentlichen System 2, das regelgeleitet, kontrolliert, bedacht und entsprechend langsamer arbeitet. Wir sind, so die Annahme, auf das Zusammenwirken dieser beiden Systeme angewiesen und in der Regel funktioniert das auch mehr oder minder gut, doch neigen die Automatismen von System 1 dazu, sich auch dann gegen die reflektierende Vernunft durchzusetzen, wenn diese es besser wissen könnte. Bauch schlägt Kopf. Entscheidend ist, dass es sich bei diesen Verzerrungen, die diese Verhaltensökonomen in ihren Experimenten aufgezeigt haben, dass es sich bei diesen Verzerrungen keineswegs um individuelle Rationalitätsdefizite handelt. Diese würden ja nach dem Gesetz der großen Zahl sich statistisch ausgleichen. Die Anomalien weisen vielmehr selbst messbare Regelmäßigkeiten auf und lassen sich sogar mathematisch modellieren. Die Behavioral Economics begreift sich denn auch als eine Ergänzung und Modifikation und nicht als eine grundsätzliche Alternative zum wirtschaftswissenschaftlichen Wissen. Auch Verhaltensökonomen sind Ökonomen. Längst haben sie die inzwischen auch neurowissenschaftlich aufgerüsteten sozialpsychologischen Labors verlassen und dienen sich an, mit ihren Erkenntnissen die Instrumente systematischer Verhaltenslenkung zu erweitern und zu verfeinern. Besondere Aufmerksamkeit hat dabei das Programm eines libertären Paternalismus erfahren, das der Harvard-Jurist Cass Sunstein und der in Chicago lehrende Verhaltensökonom Richard Thaler seit Anfang der 2000er Jahre verkünden. Beide gehörten zeitweise zum Beraterstab von Barack Obama und ihre Ideen haben auch in anderen westlichen Regierungen Anklang gefunden. So hat die konservative Regierung Cameron in Großbritannien ein Behavioral Insights Team ins Leben gerufen und Angela Merkel sorgt im vergangenen Jahr für Furore, als sie gleich drei Referentenstellen im Kanzleramt ausschreiben ließ, welche die Entwicklung alternativer Designs von politischen Vorhaben auf Grundlage verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse vorantreiben sollen. Kernelement des libertären Paternalismus sind Strategien des Nudging, des Beeinflussens von Entscheidungen durch ein sanftes Anstupsen. Das bedeutet Nudging. Sunstein und Thaler übersetzen in politische Vorschläge, was Unternehmen lange schon im Bereich von Marketing und Werbung nutzen. Die Einflussnahme auf das Verhalten durch Gestaltung der Entscheidungsarchitektur. Das Lieblingsbeispiel der beiden ist die Schulkantine, deren Leiterin die Speisen an der Theke so anordnet, dass die gesunden Äpfel gut sichtbar ausliegen, während der süße Pudding weiter hinten im Regal versteckt platziert ist. Und die auf diese Weise ein gesundes Ernährungsverhalten der Schülerinnen und Schüler fördert. Nach demselben Prinzip, nur mit anderer Zielsetzung, arbeitet jeder Supermarktdesigner. In kaum einer Veröffentlichung fehlt auch das Beispiel der Schiphol-Fliege, jener zuerst in den Urinalen des Amsterdamers Flughafens angebrachten kleinen Insektenabbildungen, die angeblich dafür sorgen, dass bis zu 80% weniger daneben geht und die so die Reinigungskosten senken helfen. Man möchte nicht genauer wissen, wie und von wem das so genau gemessen wurde. Der Stupser, der Natsch, nutzt den männlichen Spieltrieb. Guys are simply minded and love to play with their urine stream, so you put something in the toilet bowl and they'll aim at that. Wird ein Vertreter der Herstellerfirma zitiert. Weniger skurril und in seinen Konsequenzen weit relevanter ist die Frage der Standardeinstellungen bei den sogenannten 401k-Plänen im Rahmen der Altersvorsorge in den Vereinigten Staaten. Hier geht es darum, ob die Unternehmen ihre Beschäftigten bei der Einstellung automatisch in die betriebliche Altersvorsorge aufnehmen sollen, wobei diese die Möglichkeit haben, dies abzulehnen, oder ob ihnen lediglich ein Angebot zur Aufnahme unterbreitet wird. Bei vollständig rationalen Individuen sollte das keinen Unterschied machen. In beiden Fällen verfügen sie über die gleiche Information und müssen eine Entscheidung darüber treffen, ob sie diese Versicherung abschließen wollen. Es geht ausschließlich darum, ob man auf dem entsprechenden Formular für den Eintritt oder für die Ablehnung ein Kreuzchen machen muss. Es gibt weder bezüglich der Information noch bezüglich der Transaktionskosten irgendeinen Unterschied. Dennoch, das wundert gar nicht, erhöht sich die Teilnahmequote bei Neueinstellungen um bis zu 50%, wenn die Beschäftigten automatisch aufgenommen werden, also die Ablehnung ankreuzen müssen. Die Auswirkungen auf die eingezahlten Beträge und damit auf die spätere Altersvorsorge sind beträchtlich. Die von den libertären Paternalisten vorgeschlagenen Maßnahmen beruhen auf zwei Grundprinzipien. Sie sollen erstens die individuelle Entscheidungsfreiheit erhalten oder sogar vergrößern. Das ist das libertäre Moment. Libertäre Paternalisten, schreiben Sunstein und Staller, libertäre Paternalisten wollen es den Menschen leicht machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie möchten niemanden daran hindern, von seinen Freiheitsrechten Gebrauch zu machen. Zweitens aber, und darin liegt das paternalistische Moment, halten sie es für legitim, das Verhalten der Menschen zu beeinflussen, um ihr Leben länger, gesünder und besser zu machen. Sie versuchen deshalb, deren Entscheidungen so zu lenken, dass sie die Menschen hinterher besser dastehen, und zwar gemessen an ihren eigenen Maßstäben. Kritikern, die auch in den sanften Strategien der Verhaltenssteuerung eine Bevormundung sehen, halten die beiden entgegen, dass Entscheidungsarchitekturen, das heißt die Rahmung von Handlungsalternativen und damit auch deren Effekte, ohnehin unumgänglich seien. The social environment influences choices and it is not possible to dispense with the social environment. So wenig wie man nicht nicht entscheiden könne, könne man auch nicht nicht Verhaltensanreize setzen. Irgendwie müssen die Speisen in der Cafeteria ja angeordnet werden. Folglich könne es nur darum gehen, die Wahloptionen so zu gestalten, dass sie den Interessen der Betroffenen dienen. Die Verhaltensökonomie tritt an, die als Obanthropologie des Homo economicus durch ein realistischeres Menschenbild zu ersetzen. Die Humans, die Sunstein und Thaler den Econs gegenüberstellen, also zwei Menschentypen, die Econs sind das Verhaltenskonstrukt des Homo economicus und Humans sind eben die realistischen Typen, die die Verhaltensökonomie ermittelt. Die Humans sind anders als die Econs nicht Verkörperungen einer von aller Empirie gereinigten ökonomischen Ratio, sondern sind aus experimentellen Verhaltensbeobachtungen gewonnene Realabstraktionen. Wie die Econs reagieren allerdings auch die Humans auf Anreize. Das macht sie, um Foucault zu zitieren, in eminenter Weise regierbar. Wenn Menschen sich systematisch, das heißt in regelhafter Weise irrational verhalten und sich ihre Rationalitätsabweichungen sogar in mathematische Kalküle übersetzen lassen, dann kann man ihr Verhalten beeinflussen, indem man diese Verzerrungen in Rechnung stellt und die Rahmenbedingungen entsprechend anpasst. Die Botschaft der Verhaltensökonomen lautet: Markteffizientes Verhalten stellt sich zwar nicht automatisch ein, wenn die sozialen Beziehungen nur konsequent vermarktlicht werden. Ebenso wenig muss man aber die Menschen zu ihrem Glück oder auch nur zur nutzenmaximierenden Raison zwingen. Es genügt, in den meisten Fällen genügt es jedenfalls, sie behutsam anzustupsen. So sanft die Interventionen daherkommen, praktisch weitet die Politik der Nudges die Regierbarmachung der Menschen noch aus. indem sie auch ihrer Verhaltensanomalien dem lenkenden Zugriff erschließt. Die Tauglichkeit wird gesteigert, die Unterwerfung vertieft durch ein behavioristisches Konditionierungsprogramm, das nicht an die Vernunft appelliert, sondern ihre Defizite korrigieren soll. Es verordnet keine Übungsprozeduren und verhängt keine Strafen, sondern bereitet Informationen auf, dirigiert Aufmerksamkeiten und rahmt Handlungsoptionen. Die Nudges operieren niedrigschwellig, wenn nicht gar unterschwellig. Sie verlangen vom Einzelnen nicht viel, verändern aber in der Summe die Wahrscheinlichkeiten, mit denen bestimmte Handlungen gewählt werden und andere nicht. Während die Disziplin, wie gesagt, auf minutiöser Fremdsteuerung beruht und allenfalls sekundäre Selbststeuerungspotenziale aufbaut, während die Optimierung qua Wettbewerb ganz auf Selbststeuerung setzt und die Ausrichtung der individuellen Wahlhandlungen dem ökonomischen Tribunal des Marktes überlässt, bemüht sich der libertäre Paternalismus um eine Balance zwischen Selbst- und Fremdsteuerung. Sofern und soweit die Menschen sich rational verhalten, verzichtet er auf Interventionen in ihre Autonomie. Sofern ihnen aber aufgrund kognitiver Verzerrungen Schaden droht, hilft er ihrer begrenzten und fehleranfälligen Vernunft mit verhaltensökonomisch getunten Entscheidungsarchitekturen auf die Sprünge. Der libertäre Paternalist ähnelt so dem guten Hirten, der keine Schutzzäune errichtet, sondern Wege bahnt, der die Schwächen seiner Schafe kennt und jene, die in die falsche Richtung laufen, auf den rechten Weg zurücklockt. Entscheiden müssen sich diese freilich selbst, und die Möglichkeit, sich gegen die fürsorglichen Stupser zu entscheiden, steht ihnen offen. Hier liegt eine entscheidende Differenz zum alles andere als sanften christlichen Pastorat, das von seinen Schafen einen Gehorsam um des Gehorsams willen verlangt. Der libertäre Paternalist interessiert sich demgegenüber nicht für Seelenführung, er appelliert nicht an das Gewissen und hofft nicht auf Einsicht, er konzentriert sich vielmehr gut behavioristisch auf das beobachtbare Verhalten und modifiziert dessen Einflussvariablen. Wie die Disziplin installiert er eine Politik des Details, deren Mikrophysik allerdings nicht auf Abrichtung der Körper, sondern auf die Gestaltung von Entscheidungssituationen abzielt. Statt um die Einübung von Bewegungsfolgen kümmert er sich unter anderem um die Gestaltung von Formularen und Musterverträgen, um Standardeinstellungen bei Software und technischen Geräten, um die Präsentation von Kantinenessen oder das Design von Herrentoiletten. Es gibt nichts, was nicht zur Stellschraube werden kann, um erwünschte Verhaltensweisen zu fördern und unerwünschte zu hemmen. Algorithmenprozessierende Maschinen liefern Entscheidungsarchitekten inzwischen die nötigen Informationen, um auch individualisierte Nudges zu entwickeln. Die personalisierte Werbung im Netz bietet dafür ebenso reiches Anschauungsmaterial wie die boomenden Live-Logging-Tools, mit denen jeder persönliche Messwerte mit Normwerten oder statistischen Normalverteilungen abgleichen und sich dann überlegen kann, Diät zu halten, statt des Aufzugs die Treppe zu benutzen oder abends früher ins Bett zu gehen. Disziplin, Optimierung qua Wettbewerb und libertärer Paternalismus stehen zueinander nicht in einem Verhältnis zeitlicher Abfolge, sondern funktionaler Ergänzung. Selbstverständlich gibt es weiter auch die rigidesten Disziplinierungspraktiken. Und der libertäre Paternalismus beschreibt sich selber als Ergänzung zur Wettbewerbsorientierung. Die Regierbarmachung der Menschen nutzt mehr und hat immer schon mehr als nur ein Register genutzt. Dasselbe gilt auch für die kritische Haltung der Tauglichkeitsverweigerung und Endunterwerfung, den Willen nicht der Maßen, nicht von denen da, nicht um diesen Preis regiert zu werden. Gegen die Zumutungen der Disziplin kann man sich wehren, indem man sich dem Kontrollblick der Drillmeister zu entziehen versucht und ein Ethos des Nonkonformismus pflegt. Der Widerstand gegen die Optimierung qua Wettbewerb setzt, sofern er sich nicht darin erschöpft, die ordnende Hand des Staates anzurufen, um die Exzesse des Marktes einzudämmen. Der Widerstand setzt jenseits davon der Tyrannei der rationalen Wahl die Freiheit entgegen, sich nicht und schon gar nicht nutzenmaximierend entscheiden zu müssen. Kritik an den Stupsern der libertären Paternalisten kommt bisher fast ausschließlich von Seiten liberaler Ökonomen, die lediglich Marktakteuren, Unternehmen, keinesfalls aber dem Staat das Recht zugestehen wollen, die Individuen durch intelligentes Entscheidungsdesign sanft zu führen. Ihre Einwände repetieren den liberalen Grundverdacht, es werde zu viel und auf die falsche Weise regiert. Überzeugend sind diese Einwände nicht. Die Akzeptabilität der Nudges ist hoch, schon weil es allein darum geht, die richtigen Nudges zu setzen. Ob überhaupt gestupst werden soll, steht ja gar nicht zur Disposition. Irgendwelche Anreize sind immer da. Wie man sich wehren kann und warum man sich überhaupt wehren sollte gegen eine Macht, die antritt, die ureigenen Interessen der Menschen zu vertreten, ohne ihnen ihre Mündigkeit abzusprechen und ohne ihre Entscheidungsfreiheit zu beeinträchtigen, auch das ist eine offene Frage. Was ist schließlich gegen ausreichende Altersvorsorge, gesunde Kantinenkost und saubere Toiletten einzuwenden? Vielen Dank.
In der Diskussion im Anschluss ging es auch um die Frage, auf welche Weise Machttypen emergieren und wie deren Geschichten erzählt werden können. Soll die Geschichte des libertären Paternalismus als Programmgeschichte erzählt werden, wie es Michel Foucault mit der Disziplin in Überwachen und Strafen tat? Oder lässt sich der libertäre Paternalismus an Momente einer Ereignisgeschichte rückbinden, in der es immer auch um Widerständigkeiten und Figuren des Nonkonformismus geht?
Also ich könnte es weniger an einer Ereignisgeschichte festmachen, vielleicht aber einige Bruchstücke einer Wissensgeschichte. Ich bleibe mal bei den neueren oder ja den jüngeren Entwicklungen. Also in der ökonomischen Theorie gibt es seit den 50er Jahren so eine Bifurkation, wo auf der einen Seite, und dazu gehört dann die Humankapitaltheorie, diese mathematischen Modellierungen sämtlichen menschlichen Verhaltens unter der Annahme der Rationalität, also subjektiv erwartete Nutzen. Das ist die eine Theorierichtung, und auf der anderen Richtung gibt es seit Herbert Simon und den 50er Jahren den Gegenversuch zu sagen, das ist doch gar nicht so, sondern wir müssen empirisch gucken, wie die Menschen sich verhalten und darüber Regelmäßigkeiten, also die Regelmäßigkeiten nicht aus der Theorie des Marktgleichgewichts ableiten, sondern aus empirischen Beobachtungen ableiten. Das ist sehr lange, sind Parallele, nicht unbedingt symmetrisch in den Kräfteverhältnissen. Die Verhaltensökonomie, die für diese zweite Schiene, hat in den letzten 20, 30 Jahren enorm nachgeholt mit empirischer Forschung. Da sind riesige Labors, in denen die Experimente gelaufen sind. Das ist ein relativ neuer Wissenszweig, der natürlich auch dann von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen profitiert hat oder zumindest behauptet hat, zu profitieren. Und dass jetzt seit Anfang der 2000er Jahre dieses Programm des libertären Paternalismus als eine politische Operationalisierung dieser Wissenstradition, dieser Wissensform in Erscheinung tritt, hat damit zu tun, dass da ein Wissen akkumuliert war, dass das Wissen, was akkumuliert wird, auch eine, ja, eine gewisse Validität beanspruchen kann. Das wäre die eine Geschichte. Und da haben die sich dann auch mal zu Wort gemeldet, sicher auch gegen die Hegemonie der anderen. Und das andere ist, dass, ich habe gesagt, das hat was mit sind bei Barack Obama im Beratungsteam gewesen. Und der Cameron ist ja nun auch ein Liberaler, der nicht nur altbacken ist, genau wie Merkel nicht. Also das greift, glaube ich, durchaus auch politische Stimmungen, die irgendwann in den 2000er Jahren, insbesondere nach 2008, aber auch schon mal nach 2001, diese euphorische Marktorientierung hat Risse bekommen. Und da kommt ein politisches Angebot, was auf der einen Seite dieses liberale Moment aufrechterhält, nicht ein klassischer Konservatismus, nicht ein klassisches Zurückzuwerten oder sowas, sondern ganz pragmatisch und über diese sanfte Weise. Also so wären so ein paar Bruchstücke einer solchen Geschichte.
Aus verhaltensökonomischer Perspektive ist markteffizientes Verhalten möglich durch ein bestimmtes Design einer Entscheidungsarchitektur. Das Idealbild des ökonomischen Menschen hat blinde Flecken. Um mit diesen Anomalien umgehen zu können, müssen sie wahrgenommen und kalkuliert werden. Eine Frage aus dem Plenum lautete: Ist es möglich, das Machtproblem in diese Sorte der Rationalität wieder hineinzuholen? Wer definiert Nutzen? Wodurch bestimmt sich Markteffizienz? Oder anders formuliert, welche Diskurse sind so mächtig, dass sie auch auf eine bestimmte Weise festlegen können, was Markteffizienz heißt?
All das, worüber ich gesprochen habe, sind Machtmechanismen. Die Macht, alles drei sind unterschiedliche Weisen, Macht auszuüben. Über Diskursive, über bestimmte Rationalitäten, aber auch über bestimmte Technologien der Abrichtung oder bestimmte Technologien der Situations- und Entscheidung, des Entscheidungsdesigns. Wenn man mit Ökonomen sprechen würde, dann würden die sagen, genau, Nutzenmaximierung ist immer nur das, was der Einzelne als seinen oder die Einzelne als ihren subjektiven Nutzen erklärt. Und das ist dann aber nicht nur eine Präferenz, sondern gleichzeitig sind wir ja intelligente Wesen, die auch die Wahrscheinlichkeit, durch bestimmte Entscheidungen diesen subjektiven Nutzen erreichen zu können oder den einen Nutzen und den anderen Nutzen, wir haben ja manchmal auch mehrere Sachen, die wir gerne tun wollen oder die wir gerne hätten, gegeneinander abzuwägen. Und insofern ist das so eine individuelle Rechenmaschine, die in diesem Sinne subjektive erwartete Nutzen und subjektiv erwartete Kosten kalkuliert. Ich glaube, ich kenne mich mit Spinoza nicht so gut aus, aber so ein bisschen nach More Geometrico klingt oder More Mathematico klingt das für mich jedenfalls auch. Die Pointe dabei ist dann, und da verlässt es diese Mikroperspektive und wird dann auch zu einer gesellschaftlichen Perspektive, dass der Markt, der Wettbewerb wie so eine große informationsverarbeitende Maschine all diese einzelnen subjektiven Entscheidungen so miteinander unsichtbare Hand, das ist ganz noch Adam Smith oder in der moderneren Variante Hayek, so miteinander koordiniert, dass in der Summe, das ist die ja, meinetwegen ideologische Machtaussage, die da drin steht, dass indem alle ihren subjektiven Nutzen verfolgen und das so, wie gesagt, kalkulieren, in der Summe das für alle Bestmögliche herauskommt. Das ist eine starke Annahme, die falsch ist, die aber erstmal ein hohes Maß an Suggestibilität besitzt. Die aber auch, und deshalb habe ich sie nicht zuletzt angeführt, von diesen Verhaltensökonomen in Frage gestellt wird, die sie allerdings so grundsätzlich dann doch wiederum nicht in Frage stellen, sondern so, wie sie es gerade eben auch gesagt haben, sagen, ja, das ist zwar nicht so, aber man kann, weil man diese Anomalien auch berechnen und systematisch erfassen kann, kann man sie dann in Rechnung stellen und gewissermaßen nachkorrigieren. Also es bleibt letztlich dieses Ideal der Markteffizienz erhalten, nur wird es durch eine andere Anthropologie, ein anderes Menschenbild ersetzt, auf das, an das sich wiederum andere Interventionstechniken, eben solche zum Beispiel des Nudging, anschließen.
Bröcklings Vortrag warf auch eine zeitdiagnostische Frage auf. Ist Nudging eine Methode der Vergangenheit oder der Zukunft? Versuchen die libertären Paternalisten, etwas aufzuholen, was in der ökonomischen Sphäre, etwa der Werbung, bereits gängig ist? Oder sind die gegenwärtigen Nudges als harmlose experimentalen Praktiken einzuordnen, die einem umfassenden Strukturwandel politischer Beziehungen und Technologien vorangehen?
Also zunächst mal, du hast völlig recht. Die lernen von etwas, was im Marketing und in der Werbepsychologie schon seit 50 Jahren gang und gäbe und seit 50 Jahren systematisch und auch mit wissenschaftlichem, mit Hilfe etwa der Psychologie wissenschaftlich betrieben wird und was natürlich als Alltagswissen sowieso jeder Kaufmann und jeder ökonomisch Handelnde, nicht nur die, hat. Das stimmt. Zum anderen versuchen sie das aber in die Sphäre der Politik zu übertragen, und zwar da durchaus als Alternative zu den Zielvorstellungen, die mit dem ökonomischen, also in diesem Beispiel mit der Kantine, damit beginnt dieses Buch Nudge, das so die Programmschrift darstellt, sagen die, okay, diese Kantinenchefin kann das entweder so anordnen, dass die gesunden Äpfel präferiert werden, sie kann das so machen, dass sie sich Provision von den Lieferanten zahlen lässt, deren Produkte sie besonders prominent platziert. Sie kann versuchen, das irgendwie zufällig zu machen, was aber schon wieder schwierig ist, weil man müsste sie jede Woche ändern. Und es gibt irgendwie noch eine vierte Variante, die ich gerade nicht habe. Und dann kommt das politische Argument, die sagt, gerade weil das verwerflich wäre, sich da schmieren zu lassen von den Lieferanten und dann die armen Kinder mit Süßkram vollzustopfen, machen wir das zu einem politischen Gemeinwohlprojekt, was ja letztlich eine biopolitische Dimension hat, Gesundheitsförderung. Und ich glaube, du hast recht, es ist etwas Altes. Das Neue ist das einerseits die Verwissenschaftlichung, die im Bereich der Ökonomie auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Das ist das, eben diese Erkenntnisse, diese Wissensgeschichte, die ich eben kurz erwähnt habe. Und das Neue ist der Versuch, das nun systematisch für politisches Regieren fruchtbar zu machen, und zwar tatsächlich wissenschaftlich angeleitet. Nicht einfach nur mal hier und da, sondern da wirklich Expertengruppen anzustellen, die da systematisch in dieser Weise die Möglichkeiten des Regierens ausweiten und verfeinern. Das ist das, was ich daran das ja, zeitdiagnostisch Signifikante finde. Und das hat natürlich sowas wie mit den ganzen digitalen Dingen, die du gerade auch erwähnt hast, zu tun, dass da auch auf der technologischen Seite jetzt Dinge möglich sind, Informationsverarbeitung, die bis vor nicht so langer Zeit noch nicht möglich war. Und wenn man sich umschaut, dann findet man natürlich überall Nudges. Und das ist gar kein Widerspruch gegen dieses Programm, sondern die Erweiterung des Regierens meint hier auch, die Sensibilität zu schärfen und sie systematisch zu nutzen, wo Situationen geringfügig verändert werden können und darüber kleine, aber in der Summe dann doch ganz erhebliche Effekte. Das war vielleicht auch einer der Gründe, das jetzt hier für diese Tagung mir vorzunehmen. Das ist etwas, was tatsächlich auch wiederum mit der Disziplin manche Parallelen hat. Es geht um ganz kleine Dinge. Irgendwie diese blöde Fliege in dem Pissoir. Oder es geht auch um andere Dinge. Also das Beispiel, was auch immer auftaucht, ist die unterschiedlichen Regelungen für Organtransplantation in Deutschland und Österreich. In Deutschland muss man erklären, per Organspendeausweis, dass man im Todesfall bereit ist, seine Organe zu spenden. In Österreich gilt die Widerspruchsregelung. Das heißt, im Todesfall können die Organe, wenn der oder die Betreffende nicht erklärt hat, ich will nicht, dass meine Organe entnommen werden, können sie automatisch entnommen werden. In Österreich ist die Quote über 90%. In Deutschland ist es, glaube ich, 12%, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe. Also man kann die Bereitschaft zur Organspende durch eine solche Standardeinstellung so massiv verändern. Auch das ist eine biopolitische Maßnahme von erheblicher Reichweite. Mit einem Kreuz oder mit der Gestaltung eines Formulars. Ja. So harmlos ist das alles nicht.
Dass Nudges nicht als harmlos verstanden werden können, hat Ulrich Bröckling nicht zuletzt damit begründet. Nudges appellieren nicht an einen zweckrationalen Nutzen. Sie verzerren die Rationalität vielmehr und verändern damit Entscheidungsarchitekturen. Das waren die philosophischen Brocken mit einem Vortrag von Ulrich Bröckling. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Luisa Drews. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.